Deutschlandfunk. Sport am Feiertag.
Heute mit Raphael Späth. Schönen guten Abend. Der Fußball der Frauen zwischen Aufbruch und Krise. Das ist das Thema unserer heutigen Sport am Feiertag-Sendung hier im Deutschlandfunk. Beim Deutschen Fußballbund war die Sorge ja groß, dass nach dem Vorrundenaus bei der Weltmeisterschaft das Interesse am Frauenfußball in Deutschland nach nur einem Jahr wieder abnehmen könnte. Ist das tatsächlich so? Die Antwort darauf gibt's in dieser Sendung. Wir schauen natürlich auch auf den Missbrauchsskandal in Spanien. Nach dem Kuss des spanischen Verbandspräsidenten läuft inzwischen das Gerichtsverfahren. Wir beschäftigen uns damit, ob dieser spanische Skandal generell auch zu einem systemischen Wandel im Fußball führen kann. Und wir blicken auf eine etwas andere Weltmeisterschaft, die in diesem Sommer stattfand. Zum ersten Mal gab es nämlich eine WM im Blindenfußball der Frauen, die für das deutsche Team aber auch in einem Albtraum endete. Zum ersten Mal sind die deutschen Fußballerinnen in diesem Sommer bei einer Weltmeisterschaft schon nach der Vorrunde ausgeschieden. Sportlich gesehen stecken die DFB-Frauen in einer tiefen Krise. Die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg fehlt krankheitsbedingt. Eine Aufarbeitung dieser Weltmeisterschaft hat deshalb beim DFB auch noch nicht stattgefunden. Das erste Spiel nach der WM ging dann auch direkt verloren mit 0:2 gegen Dänemark. Umso wichtiger war das 4:0 gegen Außenseiter Island letzte Woche in Bochum. Es war das erste Heimspiel nach dieser aus sportlicher Sicht ja katastrophalen WM. Die große Frage war natürlich, wie würde das Publikum reagieren? Folgt nach diesem Aufwärtstrend nach der EM 2022 jetzt tatsächlich die große Ernüchterung, ähnlich wie bei den Männern? Meine Kollegin Jessica Sturmberg war in Bochum und hat sich die Fanreaktionen angeschaut.
Genau vor einer Woche bilden sich lange Schlangen vor den Eingängen des Ruhrstadions in Bochum. Der Anpfiff zum zweiten Nations League-Spiel, der Gegner Island, naht. Die Zuschauerinnen und Zuschauer wollen rein ins Stadion.
Aber guck dir das mal an, die stehen gleich unten an der Straße.
Es ist das erste Heimspiel seit der Weltmeisterschaft. Trotz der vorangegangenen Niederlagen ist das Interesse groß. Diejenigen, die gehofft hatten, spontan noch eine Karte zu bekommen, werden enttäuscht. Alle Tickets sind verkauft. Es kommt keiner mehr rein. Diejenigen, die rechtzeitig Karten gekauft haben, freuen sich auf das Stadionerlebnis.
Also, ich bin heute hier, weil ich wollte Deutschland sehen. Ich wohne ja auch hier in Bochum. Dann dachte ich mir, die Frauen haben schon bei der WM nicht so gut abgeschnitten, aber ich war ja auch noch nie beim Frauenspiel und wenn es ausgerechnet Bochum ist, will ich hin.
Es sind viele Familien, die für das Spiel gegen Island ins Ruhrgebiet gereist sind, auch zum Teil von weit her. Der Erfolg des letzten Jahres wirkt immer noch nach. Auch wenn es bei der WM gar nicht gut lief, ist der Glaube daran, dass sie immer noch zu den Besten mitgehören, da.
2-0 Deutschland.
4-2. 5-1.
Deutschland.
Sind die heute wirklich gut sind?
Ja.
Aber die Erwartung ist auch, dass an diesem Tag ein Sieg herausspringt.
Also wenn sie verlieren, bin ich schon ein bisschen traurig.
Drinnen im Stadion ist bei den Fans dann die Verwunderung groß. Ausverkauft sieht das nicht aus. Die gesamte Osttribüne ist leer, ebenso der Bereich zwischen West- und Südtribüne. Der Beton sticht heraus. Das sind die Bereiche der Stehplätze im Ruhrstadion. Es wirkt merkwürdig, findet dieser Zuschauer.
Ja, ist eine großartige Kulisse hier. Schade leider, dass die Ostkurve, dass da niemand sitzen oder stehen darf. Vor allen Dingen nicht stehen. Ein paar tausend Zuschauer, das wäre hier für die Kulisse noch viel, viel besser. Und das wäre doch auch kein Sicherheitsproblem. Schade, dass das nicht möglich ist. Die hätten locker noch ein paar tausend Zuschauer mehr da gehabt. Und für die Frauen wäre es verdient gewesen, dann wäre die Stimmung hier noch besser. Schade.
Der DFB hatte bei der UEFA angefragt, ob die Stehplätze nicht auch genutzt werden könnten, was der Europäische Verband aber abgelehnt hat. So bleibt es bei 15.000 drinnen und jede Menge, die draußen bleiben müssen. Ein anderes Stadion wäre aber bei dieser Nations League-Partie keine Option gewesen. Zumal auch der DFB erst einmal vorsichtig geplant hat, nach dem ersten historischen WM-Vorrunden aus. Es dürfte eine große Erleichterung gewesen sein, dass Begeisterung und Unterstützung weiter groß sind. Diejenigen, die gekommen sind, genießen die Atmosphäre. Und am Ende den 4:0-Sieg.
Ich finde es einfach schön, dass sie auch so gute Laune ist.
Alle Spielerinnen betonen nach dem Spiel, wie wichtig diese Kulisse und Unterstützung für sie ist.
Wir haben uns sehr gefreut, als wir gehört haben, dass das Stadion ausverkauft sein wird. Es ist keine Selbstverständlichkeit, gerade jetzt in der schwierigen Zeit, wo es dann doch nicht so gut für uns läuft.
Die Fans, die standen voll hinter uns, haben wirklich jeden Zweikampf, jeden gewonnenen Ball da wirklich auch mitgefeiert. Und das beflügelt ja schon ein Stück weit auch jemanden.
Der Druck, das Aufgebaute aus dem vergangenen Jahr wieder durch Niederlagen zu verlieren, ist immer noch zu spüren. Auch in der Liga bestätigt der Zuschauerschnitt an den ersten beiden Spieltagen aber den Trend der vorangegangenen Saison. Durchschnittlich 3.600 Stadionbesucherinnen und Besucher sind gekommen, wobei die Auftaktpartie zwischen Freiburg und München im Dreisamstadion mit 15.000 Fans das bestbesuchte Spiel bisher war. Der 1. FC Köln rüstet sein Franz-Krämer-Stadion auf. Zum Saisonauftakt sind 2.100 Zuschauerinnen und Zuschauer gekommen. Es gibt jetzt eine Stadiontafel, die fast schon nostalgisch daherkommt. Bei jedem Tor werden die Nummerntafeln per Hand getauscht. Es wird noch eine neue Flutlichtanlage installiert und neu ist auch eine elektronische Bandenwerbung. Auf 6 Fernsehkanälen ist in dieser Saison der Fußball der Frauen in unterschiedlicher Weise zu sehen. Magenta TV und DAZN zeigen alle Spiele live. ARD und ZDF zusammen 10 ausgewählte Partien. Sport 1 fokussiert sich auf den Montag. Und auf Sky gibt es wie auf allen anderen Kanälen Zusammenfassungen. Auch in dieser Saison sind wieder einige Spiele in den großen Stadien geplant. An Spieltag 4 sind es gleich 3 Partien. Bayern München gegen Eintracht Frankfurt erstmals in der großen Münchner Arena. Aufsteiger RB Leipzig gegen den VfL Wolfsburg ebenfalls erstmals im großen Leipziger Stadion und Werder Bremen gegen den 1. FC Köln im Weserstadion. Der Sieg der Nationalmannschaft in Bochum dürfte auch für diese anstehenden Spiele eine gute atmosphärische Grundlage gesorgt haben.
Also trotz der sportlichen Krise beim DFB noch ein großes Interesse am Frauenfußball in Deutschland. Ein Beitrag von Jessica Sturmberg war das. Die Nationalspielerinnen, die sind inzwischen schon wieder in den Ligabetrieb übergegangen. Erst gestern fand in der Bundesliga das erste Montagsspiel statt. Ein 2:0 des FC Bayern gegen den 1. FC Köln. Diese Montagsspiele sind ein Teil der neuen Marketing- und TV-Strategie des DFB für die Frauenbundesliga. Darüber habe ich mit Medienwissenschaftlerin Jana Wiske von der Hochschule Ansbach gesprochen. Sie hat als Journalistin für den Kicker viele Jahre auch über den Frauenfußball in Deutschland berichtet. Frau Wiske, wir hatten in der Bundesliga jetzt an den ersten beiden Spieltagen schon 2 Spiele mit über 10.000 Fans. Der Zuschauerschnitt ist im Vergleich zur letzten Saison auch gestiegen. Sieht so ein erfolgreicher Saisonauftakt aus?
Das würde ich schon sagen. Ne? Also man hat das Gefühl, der Frauenfußball, die Frauenfußball-Bundesliga ist in der Gesellschaft angekommen. Das war ja immer über Jahre der Punkt, wo man gesagt hat, Mensch, erfolgreiche Nationalmannschaft, warum kann man das nicht in die Bundesliga rüber retten? Und das scheint gelungen, auch wenn die Nationalmannschaft diesmal nicht so erfolgreich war. Das heißt, es interessieren sich viel mehr für den Frauenfußball. Also ich würde tatsächlich von einem erfolgreichen Start sprechen.
Jetzt gab es gestern auch das erste Montagsspiel dieser Frauen-Bundesliga-Saison, FC Bayern gegen den 1. FC Köln. Nach Angaben des FC Bayern waren da auch 2.500 Fans da, das Stadion war ausverkauft. Trotzdem gab es vor allem vor der Saison viel Kritik an diesem Montagsspiel, vor allem was die Belastung der Spielerinnen angeht, die ja teilweise noch studieren oder arbeiten müssen. Dieser Zeitpunkt am Montagabend sei einfach nicht attraktiv genug für ein breites Publikum. Ist denn der Weg hin zu diesem Montagsspiel und zu einem immer zerstückelteren Bundesligaspieltag der richtige Weg für die Frauenbundesliga?
Also grundsätzlich ist mehr Sichtbarkeit positiv. Man kann möglicherweise neue Zuschauer akquirieren vor den Bildschirmen und man hat mit dieser Sichtbarkeit natürlich auch bessere Chancen, durch Sponsoren an mehr Gelder zu kommen und das Ganze zu professionalisieren. Also das muss man mal ganz positiv sehen auf alle Fälle. Diese Zerstückelung sehe ich tatsächlich skeptisch, weil die Zuschauer eine gewisse Konstanz eigentlich brauchen. Wenn ich mich für, ich sage es jetzt einfach nochmal so, ein Nischenprodukt interessiere, dann brauche ich eine gewisse Konstanz, wo ich weiß, ah, das finde ich dort. Wenn der Weg dahin kompliziert ist, dann finde ich es auf den ersten Blick vielleicht nicht und lasse davon ab. Das heißt, diesen Zuschauer gewinne ich dann oder die Zuschauerin gewinne ich dann nicht mehr. Ich finde es problematisch. Aber dieses Montagsspiel, es hat bei den Männern nicht funktioniert, beziehungsweise ich erinnere mich an Proteststürme der Fans aus den bekannten Gründen. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass der Frauenfußball da vielleicht eine Nische findet, Montagabend beim Zuschauer. Frauenfußball ist tatsächlich vielleicht nochmal was anderes. Ne? Wir haben Dienstag, Mittwoch Champions League, Euroleague und so weiter. Wir haben am Wochenende die Bundesliga der Männer unter Frauen. Ganz schön entzerrt jetzt auf 4 Spieltage. Aber wir haben diesen einen Tag in der Woche, den Montag, wo der Frauenfußball einen festen Platz hat. Sichtbar im Free TV.
Jetzt ist in der letzten Saison immer wieder ein Stichwort gefallen und das ist der Eventcharakter, den der Frauenfußball hat. Sprich, die Frauenbundesliga, die funktioniert ganz besonders gut bei einmaligen Events wie bei diesen Highlightspielen in den großen Männerstadien oder bei Großereignissen wie einem DFB-Pokalfinale zum Beispiel. Wenn man sich jetzt mal weg von diesem Zuschauerdurchschnitt bewegt und sich mal auf die einzelnen Spiele fokussiert, dann haben wir am letzten Wochenende zum Beispiel ein Spiel zwischen dem MSV Duisburg und dem SC Freiburg gesehen in der großen Duisburger Arena, zu dem aber dann gerade mal 600 Fans gekommen sind, also weit unter dem Durchschnitt. Wie schafft man es denn jetzt, diesen Eventcharakter auch auf ganz normale Bundesligaspiele wie eben Duisburg gegen Freiburg zu übertragen?
Wenn wir diese eine Partie jetzt rausnehmen, ne? Also du hast auch im Männerfußball Partien, die locken keinen vom Ofen hervor. Das ist einfach so, ne? Also das kommt auf die gewachsenen Strukturen drauf an, Traditionen und so weiter. Letztlich hast du eben die Möglichkeit, durch spannende Spiele wie jetzt, was weiß ich, FC Bayern, Wolfsburg, aufmerksam zu machen auf den Frauenfußball und zu zeigen, hey, das ist ganz spannend, das ist auch ganz ansehnlich, das ist professioneller. Wenn ich jetzt zurückdenke an Partien von vor 20 Jahren, dann ist das auch eine andere Körperlichkeit. Das heißt, da ist eine Entwicklung da, das ist viel professioneller geworden. Und letztlich lieben wir ja das Spiel als Medienkonsumenten. Und wenn wir wissen, hey, Frauenfußball, sportlich ansehnlich, spannend, und wenn dann eben Duisburg auch irgendwie oben mitmischt oder das Zünglein an der Waage ist mit einem Spiel, dann werden wir tatsächlich auch diese Spiele mehr schauen und vielleicht auch mehr ins Stadion gehen. Aber man kann natürlich, wie soll ich sagen, das nicht auf alle Vereine runterbrechen. Klar, es gibt auch in der Bundesliga Männer Highlight-Spiele und Spiele, die eben weniger interessieren. Also deswegen, es ist ein Gesamtkonstrukt, das sind verschiedene Bausteine, die da reinspielen und die letztendlich dann bei weniger interessanten Spielen vielleicht dazu führen, dass die Zuschauerzahl ein bisschen mehr wird und nicht so exorbitant. Events helfen natürlich und natürlich helfen auch Charaktere, ja. Also Spielerinnen mit Ecken und Kanten, die man kennt, die man als Vorbild hat, sowas, ja, das führt natürlich auch dazu, dass die Leute ins Stadion gehen oder vor den Bildschirm dieses Spiel unbedingt schauen wollen.
Wie viel Verantwortung tragen denn dabei auch die Männerlizenzvereine, die jetzt wie zum Beispiel der MSV Duisburg zwar in der ersten Bundesliga auch bei den Frauen spielen, aber eben noch nicht so viel Arbeit leisten, dass dann auch die Fans der Männerabteilung freiwillig zu einem Frauenspiel kommen?
Meiner Meinung nach ist es gar nicht so das Thema Verantwortung oder spielt natürlich auch mit rein. Meiner Meinung nach ist das eine Riesenchance für einen Verein. Weil das, was ich schon sagte, der Frauenfußball ist sehr positiv besetzt im Moment. Klar, der Erfolg bei der WM blieb jetzt aus. Im Sport geht es immer um Gewinnen und Verlieren. Und wenn man öfter verliert, dann ist es problematisch. Aber grundsätzlich bringt der Frauenfußball eben was sehr Positives mit. Man hat das Gefühl, der ist noch nicht so ganz entrückt. Das sind Spielerinnen, die gehören oder sind Teil der Gesellschaft, wenn man eine Alex Popp zum Beispiel sieht, ja, die Außerordentliches leistet auf dem Platz, aber auch neben dem Platz. Wir können uns damit identifizieren. Das können wir mit vielen Profifußballern eben nicht mehr. Das heißt, ich habe da eine Chance als Verein, etwas sehr positiv Besetztes zu fördern und vielleicht auch manchmal ein bisschen von den Männern abzulenken, wenn wir beim Thema Image sind. Deswegen, ich würde sagen, das ist eine Chance für jeden Verein, da etwas aufzubauen und parallel laufen zu lassen und davon auch positiv zu partizipieren.
Einen Punkt, den der DFB in den nächsten Jahren forcieren möchte, das ist die Arbeit auf Social Media. Die sozialen Medien sollen in Zukunft genutzt werden, um die nächste, die junge Generation, die Gen Z anzusprechen und für die Frauenbundesliga zu interessieren. Momentan, wenn wir uns den Status quo anschauen, hat der Kanal der Frauenbundesliga auf Instagram knapp unter 90.000 Abonnenten. Das ist weit unter dem, was der Branchenprimus vorlegt. Das ist die amerikanische Liga mit knapp 500.000, also eine halbe Million Abonnentinnen und Abonnenten. Auch die englische Liga ist der Bundesliga da noch weit voraus. Wie weit hinkt denn der DFB gerade in diesem Bereich Vermarktung auf Social Media noch hinterher?
Also ich glaube, USA sollte man ein bisschen außen vor lassen. Die haben eine andere Tradition in Sachen Frauenfußball. Ne? Das ist schon viel länger gewachsen mit der Liga, war früh professionell. Wenn man jetzt England hernimmt, muss man sagen, hat der DFB tatsächlich ein bisschen Trend verpennt. Weil der Frauenfußball in Deutschland war vor 10, 15, 20 Jahren eigentlich viel weiter als der in England. Ich sage mal, sowas ist aber auch wieder eine Chance, weil man kann ja da noch was tun. Ich glaube, dass da noch Luft nach oben ist. Und wenn man das ein bisschen forcieren würde und die klassischen Mechanismen von Social Media da auch mit reinnimmt, dann hat man eine Chance, darüber dann auch Fans und die Generation, die Sie angesprochen haben, auch zu aktivieren und vielleicht über die Social Media Kanäle dann rein in den Frauenfußball zu führen.
Wenn man sich die Marketingstrategie des DFB jetzt mal anschaut für die nächsten Jahre, dann liegt da auch ein großer Schwerpunkt auf der Nationalmannschaft. Das war vor der Weltmeisterschaft ja auch immer wieder so der Tenor. Wir brauchen Erfolge der Nationalmannschaft, damit dieser Aufschwung des Frauenfußballs in Deutschland weiter anhält. Jetzt haben wir eine Nationalmannschaft in der Krise, ein Vorrundenaus bei der Weltmeisterschaft zum ersten Mal überhaupt in der deutschen Fußballgeschichte. Die sportliche Situation ist vielleicht so dramatisch wie noch nie. Und trotzdem sieht es ja jetzt nach den ersten Bundesligaspieltagen so aus, und wir haben es auch vorhin in dem Beitrag gehört, dass das Zuschauerinteresse weiterhin da ist. Da kommt natürlich die Frage auf, wie sehr braucht denn die Bundesliga momentan noch Erfolge der Nationalmannschaft? Ist man überhaupt noch darauf angewiesen?
Entfernt hat man sich nicht. Das ist schon ein Zusammenspiel, was etwas forcieren könnte. Ne? Also wenn wir jetzt eine erfolgreiche WM in Australien, Neuseeland für Deutschland gehabt hätten, dann hätte das noch mal mehr forcieren können für die Bundesliga, weil man diese Stars dann aus der Mannschaft, aus der Nationalmannschaft auch in der Liga sehen will, wenn sie nicht gerade im Ausland spielen. Grundsätzlich ist der Frauenfußball angekommen in der Gesellschaft. Der wird meiner Meinung nach auch jetzt nicht mehr zurückgehen oder nicht exorbitant zurückgehen. Es hätte tatsächlich noch mal einen Effekt gehabt mit einer erfolgreichen Nationalmannschaft, aber es tut eben auch nicht so weh, wenn man mal in der Vorrunde rausfällt.
Sagt Medienwissenschaftlerin Jana Wiske. Das Interview in voller Länge finden Sie bei uns auf der Website oder in der Deutschlandfunk-Audiotheks-App. In Spanien spricht derzeit niemand über Zuschauerinteresse oder Marketingstrategien im Frauenfußball. Der Skandal um den inzwischen ja ehemaligen Verbandspräsidenten Luis Rubiales überschattet dort seit dem WM-Titel der Spanierinnen alles. Es geht um Respekt, um Sexismus und das Wiederaufflammen einer Debatte, die in Spanien eigentlich schon längst der Vergangenheit angehören sollte. Das alles wegen einer Szene, die auf dem Bildschirm nicht einmal 5 Sekunden dauert. In Wahrheit aber schon vor mehr als einem Jahr begonnen hat. Christian von Stülpnagel über den spanischen Fußballsommer, bei dem der Fußball viel zu kurz gekommen ist.
Ausschluss vorbei! Spanien ist Weltmeisterin!
Es ist der größte Erfolg in der Geschichte des spanischen Frauenfußballs. Im Finale der Fußball-WM in Australien und Neuseeland besiegt das spanische Nationalteam England und gewinnt den ersten großen Titel. Doch über den sportlichen Erfolg redet rund einen Monat nach der WM so gut wie keiner mehr. Stattdessen geht es wieder einmal um einen Mann.
El patético Luis Rubiales.
Verbandschef Rubiales.
Luis Rubiales beherrscht seit dem WM-Titel die Sportnachrichten. In Spanien, aber auch in ganz Europa und sogar in den USA. Sein Kuss auf den Mund der Spielerin Jennifer Hermoso bei der Siegerehrung löst Empörung aus. Ich wollte den Kuss nicht, sagt Hermoso in einem Video aus der WM-Umkleide. Aber was sollte ich machen? Was Verbandschef Rubiales machen soll, ist den meisten direkt nach dem Kuss klar. Er muss zurücktreten. Aber er denkt gar nicht dran. Er sieht sich als Opfer einer Kampagne von FeministInnen, die ihn zerstören wollten, droht Hermoso mit einer Klage. Auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung behauptet er, der Kuss sei einvernehmlich gewesen und lässt sich von seinen Unterstützern beklatschen. Darunter auch der Trainer der Nationalmannschaft, Jorge Wilder. Unter den Spielerinnen und auch unter den Spielern ist die Solidarität mit Jennifer Hermoso hingegen groß. Wir alle sind Hermoso. Mit diesem Claim laufen die Teams in der spanischen La Liga auf. Auch Sarina Wiegmann, die gegnerische Trainerin im WM-Finale, stellt sich auf die Seite der Spanierinnen.
Es berührt mich wirklich, als Coach, als Mutter zweier Töchter, als Ehefrau, als Mensch. Das alles zeigt, dass wir im Frauenfußball und in der Gesellschaft noch einen weiten Weg vor uns haben. Und deshalb widme ich diesen Preis der spanischen Nationalmannschaft, die bei der WM so einen guten Fußball gespielt hat.
Sagt sie, als die UEFA sie zur Trainerin des Jahres kürt. Und Aitana Bonmatí, Spielerin des Jahres, will weiter kämpfen.
Auch im Namen von Jennifer Hermoso, an alle Frauen da draußen, die das Gleiche durchmachen. Wir sind bei euch. Wir arbeiten weiter daran, dass die Gesellschaft besser wird.
Sie und ihre Kolleginnen aus der spanischen Nationalmannschaft der Frauen treten geschlossen in den Streik. Solange Rubiales noch im Amt ist und es keine Reformen gibt, wollen sie nicht spielen. Dabei ist das Problem eigentlich größer und älter als der Kussskandal. Schon ein Jahr vor der WM treten 15 Spielerinnen aus dem Nationalteam zurück, wegen der Trainingsmethoden von Jorge Wilder und der Stimmung im Team. Doch damals ändert sich nichts. Wilder bleibt im Amt und 12 der 15 Spielerinnen verpassen die WM. Ein Jahr später ist Wilder der erste Rubiales-Unterstützer, der nach der Kuss-Affäre gehen muss.
Ich habe 17 Jahre lang 100% für den Verband und den Frauenfußball gegeben. Mein Rauswurf ist nicht gerechtfertigt. Dass ich jetzt gehen muss, ist unfair.
Aber die Spielerinnen streiken weiter. Reformen bleiben aus und Rubiales bleibt. Allerdings nur ein paar Tage, denn am 10. September ist es auch für ihn vorbei.
About my resignation, yes, I'm going to do. Because I cannot continue my work.
Er trete zurück, weil er seinen Job nicht mehr machen könne. Von Einsicht oder einem Schuldeingeständnis redet er nicht. Mittlerweile läuft ein Gerichtsverfahren, in dem Mitspielerinnen von Hermoso am Montag ausgesagt haben, Rubiales habe sie gedrängt, den Kuss öffentlich als einvernehmlich darzustellen und eine gemeinsame Videobotschaft aufzunehmen. Auch Jorge Wilder soll demnach versucht haben, auf Hermoso einzuwirken. Gegen ihn wird mittlerweile ebenfalls ermittelt. Spanien ist in Sachen Frauenrechte eigentlich eines der fortschrittlichsten Länder in Europa. Nur Ja heißt hier Ja. Der Fall Rubiales zeigt aber, dass das noch nicht überall angekommen ist. Und die Affäre ist noch lange nicht vorbei. Auch die Spiele in der Nations League Ende September wollten die Spielerinnen eigentlich bestreiken, obwohl die neue Nationaltrainerin sie nominiert hatte. Erst die Drohung des Verbands, die Spielerinnen für alle Wettbewerbe zu sperren, aber auch ein paar Zugeständnisse führten zu einer Lösung.
Ich bin überzeugt, dass der Deal mit dem Verband nach unseren Gesprächen bis in die frühen Morgenstunden unseren Sport, aber auch den Frauensport und unsere Gesellschaft generell besser macht.
Sagt Alexia Putellas, Kapitänin der Mannschaft. Den Generalsekretär Andreu Camps hat der Verband jetzt rausgeworfen. Eine Kommission gemeinsam mit den Spielerinnen soll jetzt Reformen erarbeiten. Verteidigerin Irene Paredes mahnt:
Wir haben uns in der Vergangenheit sehr einsam gefühlt. Das muss alles korrigiert werden. Solche Dinge dürfen nicht mehr vorkommen. Aber wenn sie vorkommen, muss es klare Regeln und Strukturen geben, die sofort aktiv werden.
Der Schaden für den spanischen Verband ist enorm. Sportlich hält er sich aber noch in Grenzen. Die zwei Nations League-Spiele gegen Schweden und die Schweiz hat Spanien souverän gewonnen, nimmt Kurs auf die Teilnahme an Olympia 2024 in Paris. Und vielleicht gibt es da dann ja den nächsten großen Erfolg für den spanischen Frauenfußball.
Ein Beitrag war das von Christian von Stülpnagel und über den spanischen Skandal und die systemischen Probleme im Fußball generell habe ich vor dieser Sendung mit Sally Friedman gesprochen. Sie war im Bereich Kommunikation und Marketing bei zahlreichen Fußballvereinen und Verbänden weltweit angestellt, zuletzt viele Jahre lang auch beim Europäischen Fußballverband der UEFA. In diesem Sommer hat sie ein Buch veröffentlicht, in dem sie anhand ihrer persönlichen Erfahrungen beschreibt, wie tief Sexismus in den Strukturen des Fußballs noch verankert ist. Ich habe sie deshalb gefragt, wie sie den Skandal im spanischen Fußball bewertet.
Ich würde sagen, dass das nur die Spitze des Eisbergs ist. Ich habe in meinem Buch auf 180 Seiten ja auch explizit aufgelistet, welche Erfahrungen ich selbst mit Sexismus in der Fußballbranche gesammelt habe. So traurig das auch war, zu sehen, was mit dem spanischen Team auf dieser Weltbühne passiert ist, überrascht darüber war ich nicht, weil ich in meiner Karriere im Fußballgeschäft ähnliche Dinge erfahren habe und mein Buch hätte auch gut und gerne als Lexikon dafür herhalten können.
What exactly did Was genau haben Sie denn erlebt?
Well, there are several different anecdotes within the book.
Es gibt viele verschiedene Anekdoten im Buch, die aufzeigen, wie systematisch dieses Problem ist. Ich habe in Australien gearbeitet, in Neuseeland und zuletzt für die UEFA in der Schweiz. Und während meiner Karriere gab es so viele Beispiele von Sexismus und Misogynie. Es gibt eine Situation, durch die ich mich gut in das hineinversetzen kann, was Jenny Hermoso passiert ist. Das EM-Finale vor 2 Jahren zwischen England und Italien habe ich als Fan im Wembley-Stadion verfolgt. Ich bin damals mit meinem Bruder ins Stadion gegangen. Es war das erste Mal seit Jahren, dass England wieder in einem großen Finale stand. Und dazu waren wir ja 2 Jahre lang wie Tiere weggesperrt durch die Pandemie. Das war also der Perfect Storm. Fans, die plötzlich wieder rausgelassen wurden aus ihren Käfigen. Das war Wahnsinn, so chaotisch. Ich hatte Todesangst bei diesem Spiel und ich war schon auf der ganzen Welt bei Fußballspielen. Aber vor allem eine Sache ist bei mir hängen geblieben. Ein paar Stunden vor Anpfiff kam ein Typ von hinten auf mich zu. Ich kannte ihn nicht, ein betrunkener englischer Fan, der mir dann einen fetten, nassen Kuss auf die Wange gab und ein Foto mit mir machen wollte. Und dann meinte er zu meinem Bruder, pass gut auf sie auf, sie ist wunderschön. Und ich habe einfach nur nervös gelacht und mir gedacht, wer ist der Typ? Lass uns einfach das Foto machen. Ganz harmlos, er ging weg und schon war es vorbei. Aber das ist natürlich alles andere als okay. Einfach so an eine fremde Person herantreten, sie fest von hinten umarmen und küssen. Und es gab viele ähnliche Vorfälle während der Partie, aber das ist hängen geblieben, weil es einen ganz guten Einblick darin gibt, was ich alles erlebt habe als Frau im Männergeschäft Fußball. Und da habe ich ja noch nicht mal gearbeitet. Ich war einfach nur als Fan da.
Yeah, exactly. That's what I wanted to say. I mean, that experience comes from a fan encounter. Genau, das wollte ich gerade sagen. Wir hören ja immer wieder von solchen Vorfällen in der Fanszene im Fußball. Aber dieser Fall in Spanien zeigt ja, wie tief Sexismus auch strukturell im Fußball verankert ist, in den Verbänden selbst.
In the footballing system itself and in the federations.
Ja, ich beschreibe das auch in meinem Buch. Ich habe in vielen Marketing- und Kommunikationsabteilungen im Fußball gearbeitet auf der ganzen Welt. In der Fanarbeit war ich auch aktiv. Und bei jeder Organisation, bei der ich gearbeitet habe, egal ob bei einem Verein in Australien oder dem höchsten europäischen Fußballverband der UEFA, gibt es Fälle von Sexismus. Von daher, der Fall in Spanien ist definitiv nur die Spitze des Eisbergs und leider nicht das Worst-Case-Szenario.
Worst case scenario, unfortunately.
You know, over the past decades, we've not only heard about Wir haben in den letzten Jahrzehnten ja immer wieder nicht nur Fälle von Sexismus im Fußballgeschäft, sondern auch von sexualisierter Gewalt gehört. Wir haben den Kampf um gleiche Bezahlung gesehen, in den USA, in Kanada, aber auch hier in Europa. Aber was wir bisher noch nicht gesehen haben, was neu ist, ist diese Art von Empörung auf gesellschaftlicher Ebene und auch diese Welle der Solidarisierung mit den spanischen Fußballerinnen auf der ganzen Welt. Sind Sie überrascht darüber, dass dieser Fall jetzt so viel öffentliche Aufmerksamkeit bekommt?
Spain blew up the way it did over the past couple of weeks.
Ich glaube, dass es jetzt endlich mal an der Zeit ist. Es ist traurig, dass es einen Kuss gebraucht hat, damit die Leute mal aufstehen und zuhören. Es ist wie so oft bei Frauen. Es müssen erst solche gravierenden Dinge passieren, wie jetzt nach dem WM-Finale, damit die Leute aufmerksam werden und sich dagegen auflehnen. Ich war nicht überrascht, weil es im Hintergrund schon länger gebrodelt hat. Es gab ja schon Berichte über Sexismus im Sport, in der Wissenschaft oder der Wirtschaft, fast täglich in den Nachrichten in den letzten Jahren. Wir wissen also jetzt, dass es existiert, und zwar gesellschaftsübergreifend. Und dieser Fall ist jetzt so explodiert, weil er auf der Weltbühne zu sehen war, vor Millionen von Menschen. Und obwohl es traurig ist, dass es das jetzt gebraucht hat, um die Menschen aufzuwecken, ist das auch ein Glücksfall. Stellen wir uns mal vor, Spanien hätte den WM-Titel nicht gewonnen. Wenn das nicht passiert wäre, dann hätten diese Männer wahrscheinlich alle noch ihre Jobs. Und es hat ja trotzdem noch ein paar Wochen gedauert, bis sie schlussendlich ihre Jobs verloren haben.
Das ist ja nicht von jetzt auf gleich passiert. Als Frauen sind wir es gewohnt, so hart zu arbeiten und auf diese Möglichkeiten zu warten, genauso wie es ja auch in England nach dem EM-Titel letztes Jahr war. Sie mussten erst einen Titel gewinnen, bevor sie mal an die Regierung schreiben konnten mit dem Anliegen, mal so ganz nebenbei, könnte jetzt endlich jedes Mädchen in der Schule auch Zugang zum Fußball bekommen? Was wäre passiert, wenn England nicht gewonnen hätte? Warum braucht es eine Trophäe, damit jedes Mädchen in der Schule Fußball spielen kann? Das ist doch verrückt. Also ist es auf irgendeine Art und Weise auch gut, dass jetzt endlich darüber gesprochen wird. Wir sehen Homophobie, Antisemitismus, Rassismus regelmäßig in den Nachrichten und der Fußball tut viel, um dagegen anzukämpfen. Aber bis vor kurzem hat niemand über Sexismus in der Branche gesprochen. Es wird also endlich Zeit.
Wenn wir uns den Fall in Spanien anschauen, dann sehen wir, dass Luis Rubiales, der Verbandspräsident, jetzt nicht nur zurückgetreten ist, sondern auch angezeigt wurde. Gegen ihn läuft ein Strafverfahren. Auch gegen den ehemaligen Nationaltrainer wird jetzt ermittelt, genauso wie gegen weitere Offizielle. Ist das nicht auch ein Indikator dafür, dass das System, das jetzt gerade schon existiert, auch funktioniert und greift?
Naja, endlich. Aber es gibt auch viele Fälle, in denen es keine Konsequenzen und keine Bestrafungen gab. Dieser Fall musste ja jetzt fast schon etwas ins Rollen bringen. Aber es hat zu lange gedauert. Die FIFA hat eine Weile geschwiegen. Die UEFA war komplett still, obwohl Rubiales Vizepräsident war. Also ja, es ist gut, dass wir jetzt Konsequenzen sehen und dass die Leute jetzt verantwortlich dafür gemacht werden. Aber der Weg ist noch weit. Die spanischen Fußballerinnen haben ja trotzdem gestreikt. Jenny Hermoso wurde auch aus dem Kader gestrichen, angeblich, weil man sie beschützen wolle. Aber vor was denn? Daran sieht man, wir machen Babyschritte, aber das Problem ist noch nicht gelöst.
Glauben Sie, dass dieser spanische Skandal jetzt so eine Art Gamechanger sein kann für systemischen Wandel im Fußball?
Ich will da positiv eingestellt sein und denke auch, dass wir das Narrativ wegbewegen müssen von dieser Negativität, von diesem, das war schrecklich und hätte niemals passieren dürfen. Es ist passiert, lasst uns jetzt den Fokus darauf legen, wie wir das Problem lösen können. Damit die Chancen in Zukunft geringer sind, dass so etwas nochmal passiert. Und ich reiße ein paar Lösungsvorschläge in meinem Buch auch an. Ich schiebe den Männern die Schuld nicht in die Schuhe. Manchmal sind es einfach unterbewusste Vorurteile, die zum Vorschein kommen, ohne dass sie es wissen. Sie werden von ihren Kollegen ermutigt und sind noch nicht so sensibilisiert, dass sie verstehen, was sie da eigentlich tun. In diesem Fall bin ich mir sicher, dass Rubiales ganz genau wusste, was er tut und ihm klar war, dass das falsch war, beziehungsweise er wissen sollte, dass das falsch war. Aber in vielen Fällen geht es halt um Alltagssexismus. Also, es ist noch ein weiter Weg, was die Sensibilisierung angeht, aber es ist elementar wichtig, dass die Entscheidungsträger an der Spitze verstehen, was für Vorteile eine Geschlecht der gleiche Welt mit sich bringt und was die Vorteile sind, wenn wir weniger Sexismus haben und mehr Frauen als Entscheidungsträgerinnen, damit ihre Ideen und Meinungen auch mit einfließen und gehört werden können. Ich bin kein Fan von Quoten, aber wir müssen Frauen mehr Chancen geben, an der Spitze zu stehen. Und wenn sie da stehen, müssen wir sie unterstützen. Sie müssen in diese Entscheidungsprozesse mit eingebunden werden.
But how could you actually achieve that? Und wie genau kann man das jetzt umsetzen? Denn wenn man sich einen Großteil der Verbände weltweit anschaut, dann stehen da vor allem Männer an der Spitze. Der Fußball befindet sich immer noch in so einer Art Blase, die sehr schwer zum Platzen zu bringen ist. Wie kann man also das, was sie fordern, umsetzen, ohne eine komplette Revolution loszutreten?
Ich bin kein Fan von Quoten, aber was ich immer wieder höre, es bewerben sich ja nur Männer. Das ist eben ein männerdominiertes Feld. Das ist für mich eine Ausrede. Wenn sich 100 Männer bewerben und man 4 davon dann zum Vorstellungsgespräch einlädt, was wird dann passieren? Ein Mann bekommt den Job. Was also getan werden muss, ein paar Schritte zurückgehen und Frauen ermutigen, sich für diese Stellen zu bewerben. Man muss sie finden. Dafür muss natürlich auch eine gewisse Geschlechterbalance in dem Panel bestehen. bestehen, dass Leute rekrutiert? Wo schauen sich Frauen häufig nach Jobs um? Wo werden ihnen andere Jobs angeboten? Auf welchen Websites? Und wenn man dann zwei Männer und zwei Frauen zum Vorstellungsgespräch einlädt und ein Mann dann den Job bekommt, dann ist das halt so. Aber momentan setzen wir ja nicht einmal den ersten Schritt um. Wir ermutigen Frauen nicht, sich zu bewerben. Wir unterstützen sie nicht, wenn sie dann mal an der Spitze stehen. Wir geben ihnen nicht den Support, den sie brauchen. Also ist das, glaube ich, ein Schritt, den Verbände gehen können, Frauen auf dem Weg nach oben zu unterstützen und eine Art Pipeline zu haben, eine Nachfolgeplanung zu haben, sodass irgendwann die Einstellung besteht, sie ist gut, er ist gut, lasst uns dafür sorgen, dass wir ihnen zur Seite stehen und beide unterstützen auf dem Weg nach oben. Ich glaube also, dass es Wege gibt und dass wir wegkommen müssen von diesem Gedanken, es bewerben sich halt nur Männer. Wenn wir diese Einstellung haben, wird sich nie etwas ändern. Wir müssen Frauen dazu ermutigen, sich zu bewerben und sie unterstützen, wenn sie da sind, damit die Nachwuchskräfte dann Vorbilder haben. Als ich in dieser Position war, hatte ich nämlich keine Vorbilder, weil es sonst nur Männer waren.
How far along are we on that journey? Wie weit sind wir denn auf diesem Weg? Wenn wir uns zum Beispiel mal die FIFA anschauen, den Weltverband. Die FIFA versucht ja mehr und mehr in Frauenfußball zu investieren. Eines ihrer großen Versprechen ist, wir wollen Equality, Gleichberechtigung, und zwar überall. So stark die FIFA auch kritisiert wurde in den letzten Jahren, bewegt sie sich immerhin in diese Richtung. Wie weit ist der Weg also noch auf Verbandsebene? So, how far along are we on that journey?
We're about 2 baby steps in for...
Wir haben bisher vielleicht 2 Babyschritte von 10.000 Schritten gemacht. Wir sind nicht mal ansatzweise da, wo wir hin müssten, um das Problem zu lösen. Wie ich gesagt habe, für jeden Schritt nach vorne, den wir machen, okay, in Spanien wurden jetzt endlich mal Leute zur Rechenschaft gezogen und das hat Konsequenzen gegeben, gibt es am nächsten Tag neue Schlagzeilen, die so schlimm sind wie das, was wir zuletzt gesehen haben. Dieses Problem wird nicht von heute auf morgen gelöst. Ja, es ist toll, dass Frauenfußball endlich mehr Aufmerksamkeit bekommt und die FIFA Quality- und Diversitätsstrategien aufsetzt und merkt, dass etwas getan werden muss. Aber ich bin der Meinung, solange diese männlichen Kumpeltypen und Dinosaurier an der Spitze der Verbände stehen und nicht verschwinden, wird es sehr schwer, systematischen Wandel einzuleiten.
In my eyes, until the male power-style dinosaurs who generally run football at the top disappear, it's going to be very hard to implement systemic change.
Sagt Sally Friedman, die in ihrem Buch Get Your Tits Out for the Lads beschreibt, wie tief Sexismus im Fußball noch verankert ist. Wir haben in dieser Sendung schon über die Folgen der Frauenweltmeisterschaft in diesem Sommer auf den Fußball in Deutschland und in Spanien gesprochen. Anders als in Europa gab es im WM-Gastgeberland in Australien nach diesem Turnier nur positive Schlagzeilen. Das liegt natürlich auch an den Matildas, an den australischen Nationalspielerinnen, die als erstes australisches Fußballteam überhaupt in ein WM-Halbfinale eingezogen sind. Fußball wurde für 4 Wochen lang von einer Randsportart zum australischen Nationalsport. Aber andere sportliche Großereignisse wie die Rugby-WM der Männer haben die Matildas inzwischen aus den Schlagzeilen verdrängt. Wie viel ist also noch übrig vom WM-Hype des Sommers? Dieser Frage ist Jennifer Johnston nachgegangen.
In einer Sporthalle an der Universität Sydney spielen sich Studierende die Bälle zu. Sportprofessor Steve Georgakis gibt Anweisungen. Aus dem Rugby-Fan ist während der WM vor 2 Monaten ein Fußball-Fan geworden. Es war, was für ein Wahnsinn, was für eine Reise das war. Das sage ich als Akademiker, als jemand, der sein ganzes Leben lang Sport gemacht hat und Sport liebt. Aber für den Rest der Australier, ich glaube, jeder ist einfach überwältigt. So etwas gab es bisher noch nicht. Die australische Nationalmannschaft, die Matildas, haben bei der WM den 4. Platz belegt. Vorher hatten sie es nie aus der Gruppenphase geschafft. Sie haben nicht nur ihrem Sport Ehre gemacht, sondern auch ihrem Land, sagt Georgakis. Früher habe er nur Rugby- und Cricket-Spiele im Fernsehen verfolgt. Aber nun werde er auch öfter mal beim Fußball einschalten. Ein bisschen muss er darauf noch warten. Die heimische Profiliga fängt anders als in Europa erst Mitte Oktober an. Das erste Spiel der Nationalmannschaft der Matildas seit der WM ist erst Ende Oktober. Der Hype ums Nationalteam mit Superstar Sam Kerr scheint jedoch anzuhalten. Das Olympia-Qualifikationsspiel gegen die Philippinen war nach kurzer Zeit ausverkauft und wurde ins drittgrößte Stadion des Landes in Perth verlegt. Statt 20.000 Fans finden dort 60.000 Zuschauer Platz. Ich denke, was die Matildas getan haben, wird den Australiern noch lange in Erinnerung bleiben.
Well done. Okay, have a 5-minute break.
Die 14-jährige Millie Green erinnert sich auch gerne an die WM zurück. Sie war bei mehreren Spielen Ballmädchen. Das war eine großartige Erfahrung, neben einigen der besten Spielerinnen der Welt auf dem Platz zu stehen. Und ich habe sogar die deutsche Stürmerin Alexandra Popp getroffen. Es waren ein paar ziemlich inspirierende Wochen, die mich darin bestärkt haben, dass Fußball genau das ist, was ich mache. Ihr Traum ist, irgendwann nicht mehr neben, sondern auf dem Platz zu stehen für die australische Nationalmannschaft. Ich möchte mal Profifußballerin werden und die junge Generation so inspirieren, wie die Matildas mich inspiriert haben. Auch in der Schule mit den anderen Mädchen sei Fußball seit der WM viel häufiger Thema. Trainer Tom Kenny aus Brisbane spürt das an mehr Anmeldungen zu seinem Club, der Football Company.
There's been more of a culture shift. So there's been a lot more participation numbers.
Es gab einen Kulturwandel. Ich habe viel mehr Interessenten, die mitspielen wollen. Nicht unbedingt auf Elite-Niveau, aber Spielerinnen, die technisch besser werden wollen. Ich denke, die Zukunft des Frauenfußballs bei uns sieht wirklich gut aus. Auch andere Vereine im Land berichten von stark gestiegenem Interesse und mehr Anmeldungen. Doch nicht alle Clubs sind gut ausgestattet. Einigen fehlen genügend Umkleidekabinen, Sanitäranlagen sind alt oder es gibt nicht genug Licht fürs Spielfeld. In Rugby, Cricket und Co. wurde in der Vergangenheit mehr investiert. Der Erfolg der Frauenfußball-WM hat darauf Auswirkungen. Sowohl der Staat als auch die Bundesstaaten stecken nun mehr Geld in den Sport, sagt die ehemalige australische Nationalspielerin Kate Gill. Und nicht nur der Frauenfußball profitiere. Andere Sportarten profitieren ebenfalls von dem Erfolg der Matildas. Sie konnten deutlich bessere Spielerkonditionen aushandeln, besonders die Frauen. So bekommen die Frauen im Australian Rules Football ab nun erstmals das gleiche Preisgeld wie ihre männlichen Kollegen. Für die heimische Fußballliga wünscht sich Kate Gill dies auch. Noch bekommen Profispielerinnen in South Australia nur $5,000 Preisgeld für den Saisonsieg, weniger als ein Drittel der Männer. Der professionelle Frauenfußball muss sich nach dem Vorbild der Matildas weiterentwickeln. Unsere A-League-Spielerinnen müssen Vollzeit-Profi-Verträge mit einem angemessenen Gehalt bekommen, damit es ihnen möglich ist, sich voll in diesen Beruf zu stürzen. Die Profiliga ist der Weg zu dauerhaftem internationalen Erfolg für unsere Nationalmannschaft. Und alle Beteiligten müssen gemeinsam dafür sorgen, dass sie ihr volles Potenzial ausschöpfen kann. Damit die Matildas bei der nächsten WM noch besser abschneiden. Dann könnten die Australierinnen und Australier die Spiele sogar im Free-TV schauen. Dieses Jahr waren sie bei einem Privatsender hinter der Bezahlschranke. Der Erfolg der Matildas hat die Regierung jedoch dazu veranlasst, Fußball mit auf die Liste der Sportarten zu nehmen, die frei verfügbar sein müssen, da sie von nationaler Relevanz und kultureller Bedeutung seien.
Ein Beitrag von Jennifer Johnston war das. In diesem Sommer fand parallel zur großen WM der Frauen zum ersten Mal auch eine Weltmeisterschaft für blinden Fußballerinnen statt. Das Ganze im englischen Birmingham. Ein deutsches Frauenteam war auch am Start, obwohl diese Mannschaft vom Deutschen Behindertensportverband und auch vom Deutschen Fußballbund nicht als offizielle Nationalmannschaft anerkannt wird. Die deutschen Blindenfußballerinnen mussten sich die Weltmeisterschaft also selbst finanzieren. Es war nur eines von vielen großen Hindernissen in diesem Sommer, wie Benedikt Haupt berichtet.
Die deutschen Spielerinnen konnten schon vor der eigentlichen WM einen großen Erfolg verzeichnen. Denn für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Birmingham musste das Team um Trainer Wolf Schmidt Spendengelder sammeln. Eine offizielle Förderung und Anerkennung als paralympische Sportart gibt es bei den Frauen bisher nicht. Diese ist nur möglich, wenn es einen aktiven Wettbewerb auf Länder- und Kontinentalebene gibt. Wie in vielen anderen Ländern existiert auch in Deutschland bisher keine eigene Bundesliga für blinden Fußballerinnen. Die Weltmeisterschaft in diesem Sommer war das erste große internationale Turnier für Frauen mit Teams aus allen Teilen der Welt. Wie in allen Parasportarten findet auch im blinden Fußball eine Klassifizierung statt. Um auf internationaler Ebene spielen zu dürfen, dürfen die Spielerinnen visuelle Fähigkeiten von B1 vollblind bis maximal B3 haben, also eine Restsehschärfe von maximal 10%. Diese Klassifizierung wird vorgenommen, um sicherzustellen, dass alle die gleichen Voraussetzungen haben. Toja Küster, die Topstürmerin der Deutschen, beschreibt ihre Klassifizierung so.
Meine Untersuchung dort vor Ort hat ein bisschen länger gedauert als die von den anderen und ich musste noch mal ein paar extra Untersuchungen machen. Deswegen hatte ich dann dort im Untersuchungsraum schon so ein bisschen die Vermutung, so ja, es könnte gerade ein bisschen knapp werden. Und dann hat der Klassifizierer mir gesagt, dass ich halt knapp unter B3 bin.
Toya Küster sieht also noch zu gut, um an der Weltmeisterschaft teilnehmen zu dürfen. Ein totaler Schock für die 17-Jährige, die Deutschland quasi im Alleingang zur Weltmeisterschaft geschossen hat. Bei der EM in Pescara letztes Jahr hatte sie alle 8 deutschen Tore erzielt.
Meine Krankheit, da gibt es keine Verschlechterung oder Verbesserung, aber meine Werte verändern sich. Und dadurch, dass meine Werte sich vom letzten Jahr wieder ein bisschen verändert hatten, durfte ich nicht mitspielen und wurde nicht klassifiziert.
Die Mannschaft ist gemeinsam mit Toya über die B4-Klassifizierung enttäuscht. Vor Ort bleibt einen Tag vor dem ersten Spiel aber keine Zeit, um auf die schlechte Nachricht zu reagieren. Ohne ihre Spitzenspielerin startet das Team in die Vorrunde und spielt sowohl gegen Indien als auch gegen Österreich 0:0. Gegen die Top-Favoritinnen aus Argentinien setzt es eine 0:3 Niederlage. Letztendlich landen die Deutschen im Penalty-Schießen gegen England auf Platz 7.
Megan Brierley, the chosen shotstopper for England in goal. She can't save that one though, yeah. And Germany take the lead in the shootout 1-0. A very excellent penalty from Amira Schwartz.
Am Ende steht Platz 7 von 8 teilnehmenden Mannschaften. Trainer Wolf Schmidt sagt, das hätte auch anders ausgehen können.
Also mit Toya hätten wir eine Medaille gewinnen können. Ist auch mal hätte. Die Argentinierinnen sind mit 2 Spielerinnen im Sturm. War klar, dass Argentinien der Favorit ist. Wir wussten, dass Japan stark ist. Und alle anderen wären für uns kein Hindernis gewesen.
Trainer Wolf Schmidt war selbst nicht bei den Spielen in Birmingham dabei. Die Anspannung zwischen seiner Mannschaft und den offiziellen Verbänden, die ihnen die Anerkennung und Förderung verwehren, beschäftigen ihn so sehr, dass er in den Wochen vor Birmingham Albträume bekommt.
Weil es ist einfach eine absolut tiefgreifende Machtstruktur, die der DFB dort in dem eigentlich schönen Fußball-Sonderentwicklungsbereich trotzdem lebt.
Seine Entscheidung, nicht mitzufahren, teilt er der Mannschaft im letzten Trainingslager vor der Weltmeisterschaft mit.
Es hat mir niemand gesagt, ich darf nicht mitfahren oder darf dies nicht machen. Mir ist nur klar geworden, wir können Weltmeister werden, aber es wird an der Struktur der Sportartentwicklung nichts, aber auch rein gar nichts verändern.
Die Spielerinnen reagieren mit gemischten Gefühlen.
Also man hat ihn verstanden, aber es war auch irgendwie unverständlich und auch so ein bisschen schockierend, dass es zu dieser Situation gekommen ist.
In Birmingham übernehmen Co-Trainer Sven Gronau und Michael Hein, der auch als Guide im Blindenfußball aktiv ist. Cheftrainer Wolf Schmidt verfolgt jedes Spiel im Livestream aus Deutschland und unterstützt bei Fragen immer per Telefon. Aus der WM ziehen die Spielerinnen und Trainer Wolf Schmidt mehrere Lehren.
Dass wir wirklich an der Basis arbeiten müssen. Also Spielerinnen müssen ausgebildet werden in Richtung Defensiv- und Offensivspiel.
Ein besonders ausgeglichenes Athletinnenprofil ist im Blindenfußball besonders wichtig, da man sich mit nur 4 Feldspielerinnen Spezialisten nicht wirklich leisten kann. Im deutschen Team war bisher nur Toya Küster fürs Toreschießen zuständig.
Ganz viel von dem Offensivspiel war Toya. Ist ein Fehler. Die kann sich auch verletzen, wenn man sonst so eine Top-Spielerin hat, dann stellt man die in Sturm und lässt sie spielen. Die anderen wachsen in der Defensivarbeit mit so einer tollen Stürmerin.
Für Toya Küster steht fest, dem Blindenfußball den Rücken zu kehren, kommt für sie nicht in Frage. Im Gegenteil. Sie hat im Training direkt nach dem ausgesprochenen Startverbot schon wieder die Liebe zu ihrem Sport entdeckt.
Und dann merke ich einfach so, wie ein Fußball einen da so ein bisschen wieder motiviert.
Aber für das nächste internationale Turnier möchte sie so einen Vorfall wie in Birmingham vermeiden.
Keine Ahnung, ob ich es nochmal möchte, dass ich nochmal irgendwo hinfahre und dann dort vor Ort gesagt bekomme, dass ich nicht spielen werden kann. Also wenn, möchte ich auf jeden Fall vorher irgendwie in Deutschland nochmal so strenge Untersuchungen machen lassen.
Aus dem Turnier nimmt die 17-Jährige außerdem eine große Bewunderung für das schöne Spiel der Argentinierinnen mit, die die Weltmeisterschaft gewonnen haben. Sie freut sich jetzt besonders, endlich wieder spielen zu dürfen und zusammen mit dem Team die Mannschaft breiter und flexibler aufzustellen.
Ein Beitrag von Benedikt Haupt über die deutschen Blindenfußballerinnen, nachzuhören jederzeit in der Deutschlandfunk-Audiotheks-App. Das war's jetzt mit Sport am Feiertag. Mehr tagesaktuellen Sport gibt's dann hier im Programm ab 22.50 Uhr. Dann geht's auch wieder um den Herrenfußball. Momentan spielt ja gerade Union Berlin in der Champions League im Berliner Olympiastadion gegen Braga und führt kurz nach der Halbzeit mit 2:1. Das Endergebnis und viele weitere Hintergrundinformationen aus der Welt des Sports dann wie gesagt ab 22.50 Uhr in Sport aktuell. Mein Name ist Raphael Späth. Im Namen des gesamten Teams bedanke ich mich für Ihr Interesse und hoffe, dass wir uns dann später wieder hören. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.